Kleine Werbung, ab nächster Woche haben wir eine Predigtserie, eine Weihnachtspredigtserie, die Eliana, Udo und Ben machen werden. Am 7., am 14., am 21. Und Titel ist Jesus erwarten auf der Höhe. Das heißt, wir laden euch schon jetzt dafür ein, dass wir in diese Weihnachtsstimmung reinsteigen. Ab nächste Woche fängt diese Serie an und dann werden wir unseren Weihnachtsgottesdienst haben. Aber heute beenden wir unsere etwas längere Serie auf der Höhe mit Jesus. Wir sind jetzt schon eine Weile zusammen, wo wir die Bergpredigt uns angucken, wo wir sie kennenlernen. Und natürlich konnten wir nicht alles irgendwie hervorbringen, aber wir wollten auf verschiedene Art und Weise und mit verschiedenen Blickwinkeln die Bergpredigt beleuchten. Deswegen hat Radovan, Ben, Udo, Tim, Eliana und ich, wir haben zusammen versucht, diese Bergpredigt euch vielleicht näher zu bringen. Und heute geht es mir ein bisschen so wie Jesus am Ende seiner Bergpredigt. Denn er kannte die Menschen, die da waren. Vor knapp ein Jahr habe ich hier meine erste Predigt gehabt und ich habe Matthäus 8 ausgewählt, das erste Ereignis nach der Bergpredigt, wofür aber die Bergpredigt absolut notwendig war. Und die Menschen, die krank waren, die geheilt wurden von Jesus, die mit ihm auf diesen Berg gingen und von ihm diese Predigt, diese wunderbare Rede gehört haben, jetzt kam diese Zeit so langsam zum Ende. Und Jesus wusste, dass sie Herausforderungen haben würden. Es ist eine Sache, mit Jesus auf der Höhe zu verweilen. Es ist eine ganz andere Sache, ihn mitzunehmen ins Tal. Und wenn ich von Tal rede, rede ich nicht von den Schwierigkeiten, das auch. Aber das Tal in Matthäusbrief und in den Evangelien ist, wo der Alltag geschieht. Die Höhe sind die Momente, wo wir mit Jesus Kontakt haben, wo wir ihn hören, sein Wort gemeinsam oder alleine erleben dürfen. Aber der Alltag ist vielleicht die größte Herausforderung. Mit Jesus auf der Höhe zu sein, ist nicht so schwierig, ihn mitzunehmen in unseren Alltag. Und Jesus wusste, dass das die große Herausforderung dieser Volksmenge sein würde. Er wusste, dass das die große Herausforderung seiner Jünger sein würde. Und deswegen hat er ganz am Ende des Kapitel 7 sich ein besonderes Thema ausgewählt. Wir haben ja kurz angesprochen, Kapitel 5 ging es darum, dass wir als Volk Gottes verstehen, dass wir sein Reich nicht erwerben oder verdienen können. Dass keiner so gut ist, damit wir uns selber nichts einbilden. Wir sollen aber nicht verzweifeln, er meint aber, auch wenn ihr das nicht erwerben könnt, auch wenn ihr es nicht verdient, auch wenn Abendmahl nicht etwas verdient ist, seid ihr dennoch eingeladen, Teil meines Reiches zu sein. Ihr sollt mit mir wirksam sein. Kapitel 6, Radovan und Eliana haben sich die Zeit genommen, redet darum, wie man Salz sein kann. Salz bringt nicht die Aufmerksamkeit auf sich, diskret, allein, aber wirksam in der Welt. Gut vermischt. Kapitel 7 geht es darum, Licht zu sein. Tim hat darüber anfänglich gesprochen. Was heißt es nicht, Licht zu sein? Denn oftmals denken wir, oh, Licht sein, jetzt darf ich anderen Menschen die Wahrheit sagen. Jetzt darf ich anderen Menschen genau sagen, wo sie richtig stehen, aber auch wo sie falsch stehen. Und deswegen Kapitel 7 fängt damit an, beurteile nicht, verurteile nicht. Denn mit demselben Maß, Balken im Auge, Splitter, aufpassen. Aber die Bergpredigt neigt sich dem Ende zu. Und hier möchte ich mit euch die letzten Verse lesen. Matthäus 7, und wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, würde ich vorschlagen, dass es aufschlägt. Ich habe es auch auf der Leinwand, aber jeder hat die bevorzugte Übersetzung. Also werde ich euch ein paar Sekunden geben, entweder auf eurem Handy oder die analoge Version, euch das vorzuknöpfen. Denn zusammen möchte ich mit euch diese letzten Verse lesen und ein bisschen drüber reflektieren. Bevor wir das aber tun, würde ich gern mit euch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Vater, wir sind hier in deiner Anwesenheit. Wir haben dich gelobt und gepriesen im Gebet, im Gesang. Wir sind uns deiner Gegenwart bewusst, aber in diesem Moment müssen wir nochmal diese Entscheidung treffen, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt, damit nicht nur besseres Verständnis deines Wortes in uns einkehrt, sondern damit wir auch das, was wir hören, tun. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, diesen Sprung zu machen. Und dann, und nur dann, sind wir wirklich wirksam in deinem Reich. In deinem Namen bitten wir dich. Amen. Der Text fängt folgendermaßen an, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist das erste Mal, dass Kyrie im Neuen Testament auftaucht. Das Vokative, also für die, die Griechisch gerne haben, und ich schäme mich da immer, da ich weiß, es sind mehrere hier, die wesentlich besser drauf im Griechischen sind als ich. Aber ich habe gebüffelt und habe nachgeguckt. Das erste Mal, wo Kyrie, Herr, steht. Herr als Aufruf, Vokativ. Herr, Herr. Aber es ist nicht im positiven Sinne. Wir sitzen jetzt vor einem Urteil, vor einem Gericht. Und an jenem Tag, wo Gericht gehalten wird über die Welt, über die Menschheit, über das Volk, wird es eine Gruppe Menschen geben, die sagen werden, Herr, Herr. Aber sie werden nicht in das Himmelreich einkehren. Nur zu sagen, dass du Christ bist, dass Jesus dein Herr ist, ist nicht genug. Na, was noch, André? Was soll man noch machen? Einfach zu sagen, Jesus, du bist Herr meines Lebens, scheinbar ist das nicht genug, sondern er sagt, du sollst Herr, Herr sagen, du sollst aber auch den Willen meines Vaters tun. Einmal gesagt zu haben, Jesus ist mein Herr, ist scheinbar nicht genug. Und der nächste Vers wird uns da ein bisschen noch helfen. Mal sehen, ob er... Ja. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, an jenem Tag ganz am Ende, wo Gericht gehalten wird, Herr, Herr, nochmal Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und das ist schon ziemlich toll. Weissagung, Prophezeiung, ich meine, das ist etwas Übernatürliches. Prophezeiung in diesem Sinne ist, wo Gott eingreift und dir eine Nachricht vermittelt und du diese Nachricht an andere Menschen weitergibst, ohne dass irgendjemand anders vermitteln muss. Sie haben geweissagt, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, auch etwas Übernatürliches, etwas Mächtiges. Wenn jemand besessen ist, und ich weiß nicht, ob irgendjemand hier diese Erfahrung schon gehabt hat, und diese Dämonen ausfahren, ist das ein sehr eindrucksvoller Moment, ein sehr mächtiger Moment. Ich habe in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Oder ich habe in deinem Namen Wundertaten getan. Wunder. Jemand wurde einfach geheilt, weil ich gebetet habe im Namen Jesu Christi. Aber Jesus sagt, ihr Lieben, auch wenn ihr auf machtvolle Art und Weise, auf übernatürliche Art und Weise von mir gebraucht wurdet, benutzt wurdet, um anderen ein Segen zu sein, in Prophezeiung, in Dämonenaustreibung, in Wundertaten, das ist nicht genug. Ich werde ihnen bezeugen, sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist ziemlich hart. Warum nimmt sich jetzt Jesus die Zeit am Ende seiner Bergpredigt. Es ist nur noch wenig Zeit da. Warum möchte er dieses Thema anschneiden? Er hatte gerade in diesem selben Kapitel einen ganz bekannten Vers an diese Volksmenge gegeben. Er sagt hier, ihr seid gesetzlos. Ihr brecht das Gesetz. Welches Gesetz brechen wir denn? Ist es möglich, Dämonen auszutreiben, Wundertaten zu tun, zu prophezeien und dennoch gesetzlos zu sein? Und Jesus sagt, ja, es ist möglich, alle Zeichen und Wunder zu tun und dennoch keine Verbindung mit Gott zu haben. Seid also nicht verführt durch diese Sachen. Es ist schön und es sind alles Dinge, die Jesus selber getan hat. Aber hier ist der Text, wo er über Gesetz redet, im selben Kapitel. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wir kennen das als die goldene Regel. Und jetzt sagt Jesus etwas Verblüffendes. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Wenn du dies tust, lebst du nach dem Gesetz und nach den Propheten. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes Gottes. Und wenn du den anderen nicht ebenso tust, wie du möchtest, dass sie dich behandeln, wenn diese Tat nicht da ist, dann bist du, dann bin ich gesetzlos, dann bringt es nichts, wenn ich Wunder tue, wenn ich prophezeie und wenn ich Dämonen austreibe, wenn ich andere nicht mit Liebe behandle. Dann ist das alles umsonst. Und das werden wir immer wieder sehen in der Bibel. 1. Korinther 13. Was nützt es, wenn ich in Zungen rede, aber die Liebe ist nicht da? Was nützt es, wenn ich Wunder tue? Und Paulus hat einfach das hier übernommen und hat gesagt, hey Leute, das Wichtigste ist, anderen mit Liebe zu behandeln. Und damit wir das nicht vergessen, hat Jesus uns dann ein Gleichnis gegeben. Und wir haben gerade mit den Kindern schon das gesungen. Ich werde es nicht nochmal singen, keine Angst. Aber erinnert euch noch an das Gleichnis. Ein kluger Mann baut sein Haus auf Felsengrund. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Ich werde es nicht wieder sagen, aber ihr versteht schon. Und dann kam der Regen. Dann kam ein Platzregen. Aber das Haus stand. Warum stand das Haus? Könnt ihr mir helfen? Das ist keine rhetorische Frage. Das ist eine echte. Oben. Irgendjemand. War es auf festem Grund? Vielen Dank, Katja. Ihr anderen, guckt euch das ab. Vielen Dank. Felsengrund, das heißt, die Grundlage war fest. Und es war ein Platzregen, sagt der Text. Aber das Haus stand noch. Dann kommt der Teil des Narren oder des nicht klugen Mannes. Und er baut auf Sand, was ich mir auch gedacht hier habe. Okay, ein Narr hat auf Sand gebaut. Und wir wissen, was passiert, nicht wahr? Platzregen, so ein richtiger Sturm. Das Haus ist dasselbe, aber die Grundlage ist anders. Und was geschieht? Es fällt um. Und der Sturz, sagt der biblische Text, wir werden ihn gleich sehen, er war gewaltig. Und hier ist mein Problem mit diesem Kinderlied. Sie haben nicht verstanden, worum es ging bei Jesus. Sie sagen, so bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christus. Das ist hübsch, aber nicht richtig. Denn der Text ist ein bisschen anders. Und den möchte ich gern ganz kurz mit euch angucken. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört. Und was? Was sagt der Text? Hallo? Tut, vielen Dank. Ja, tut. Das hört sich tut an, aber darum geht's. Wenn du sie Wörter hörst und sie tust, also danach handelst, nicht nur hören, sondern auch handeln, ja, den vergleiche ich mit einem klugen Mann. Natürlich mögen wir die Idee, Jesus ist der Fels und wir möchten jetzt überall dieselbe Metapher benutzen, wiederverwenden. Aber der Kontext hier ist Jesus nicht der Fels. Im Kontext, in den anderen Versen, was ist der Felsengrund, was ist die gute Grundlage? Worum geht es hier? Ist nicht sein Wort, denn sein Wort kann ich ja hören, aber wenn ich nur sein Wort höre, bin ich kein Kluger. Das sagt er gleich danach. Im Vers 26 sagt er, damit es ganz klar wird, der diese meine Worte hört, also Wort ist da. Aber was ist jetzt der Unterschied? Was ist der Kontrast? Der sie nicht tut. Hier geht es um Hören und Handeln. Allein hören bringt nichts. Allein hören ist Herr, Herr. Allein hören ist Dämon austreiben, ohne andere mit Liebe zu begegnen. Allein hören ist bei Langem nicht genug. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem Törichten, einem Narr verglichen, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen und rüttelten, da stürzte es ein. Der Felsengrund, die gute Grundlage ist nicht Jesus, natürlich ist Jesus alles, aber hier geht es darum zu sagen, der hört und danach handelt, ja. Das ist eine starke, eine gute Grundlage. Der hört, aber nicht danach handelt. Und Jesus wusste, wie wir ticken, du und ich. Er weiß, dass wenn ich auf der Höhe bin und mit ihm verweile und mit ihm die Zeit verbringe, so gemeinsam, dass es eine wirklich tolle Chance gibt, dass wir sein Wort hören und aufnehmen. Aber oftmals vergessen wir das im Alltag. Oftmals gehen wir in die Welt und keiner sieht einen Unterschied zwischen dir und den anderen. Nicht, weil ich jetzt groß sage, wie heilig ich bin. Nicht, weil ich jetzt groß sage, Herr, Herr. Nicht, weil ich jetzt vor anderen Menschen die Dämonen austreibe oder prophezeie oder Wundertaten tue. Das ist nicht das Wesentliche im Reiche Gottes. Es wäre gut, wenn wir das auch hätten. Aber das Wesentliche. Ja, und deswegen möchte ich sehen, was Jakobus über diesen Text von Jesus sagt. Und mit diesen Texten möchte ich beenden. Jakobus im ersten Kapitel nimmt das, was Jesus gesagt hat, auf und erklärt uns das ein bisschen besser. Er sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ach, so viele Male sage ich, dass ich Christ bin, dass Jesus mein Herr ist. Und dennoch handle ich nicht dementsprechend. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Vers 23, denn wenn jemand Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht im Spiegel betrachtet. Heute Morgen habe ich in den Spiegel geguckt. Ich habe aber dann später gesehen, dass jemand versucht hat, meine Krawatte besser zu machen. Die ist wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen schief. Ne? Ich habe so eine Tendenz, meine Krawatte so ein bisschen, sie kriegt immer einen komischen Winkel hier und es ist jetzt besser. Denn ich gucke nicht die ganze Zeit im Spiegel. Und wenn man nicht immer im Spiegel guckt, dann kann es sein, dass mein Haar wuschelig ist oder wenn du was gegessen hast, dass irgendwie so ein grüner Salat Fleck im Mund ist, was auch immer. Wir gucken ja nicht die ganze Zeit im Spiegel, außer du hast ein paar Probleme. Aber das ist dann eine andere Sache. Er vergleicht die Menschen, die hören, aber nicht handeln, wie Menschen, die in den Spiegel gucken, aber dann gleich vergessen. Sie betrachten sich selber, sie gucken sich an und sagen, okay, das stimmt. Und dann ist er weggegangen, hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Und Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das Gesetz der Freiheit, das ist nochmal eine Predigt da, aber da gehe ich nicht rein. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, die ich habe jeden Tag. Nicht zu wissen, was ich tun soll oder wer mein Herr ist, sondern danach zu leben. Und oftmals versage ich. Und ich gehe davon aus, dass du auch nicht so anders bist. Und dabei geblieben ist, indem er nicht vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jesu Antwort auf unsere Vergesslichkeit ist, tue das, wovon du weißt. Wir sollen handeln. Aber dann denken wir nach, was heißt das zu handeln? Jesus gibt uns zwei Beispiele durch Jakobus. Jakobus, das Erste, was er sagt, ist, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt seine Zunge nicht, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ah, das haut rein. Wenn jemand meint, ich diene Gott, ich tue alles für ihn, aber kann die Zunge nicht kontrollieren, ach du meine Güte, vergiss den Rest. Und das ist nicht einfach. Denn manchmal reden wir mehr, als was wir eigentlich reden dürften oder sollten. Wir haben Meinungen. Aber in der Bergpredigt sagt er, wir sollen andere nicht verurteilen. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, was gut und schlecht, was böse und was gut ist. Nein, wir wissen das alles. Aber es gibt Umstände und wir dürfen nicht verurteilen. Wir dürfen segnen und helfen. Und auch Menschen auf die richtige Bahn bringen, aber mit Liebe sie so behandeln, wie wir gerne behandelt werden würden, mit guten Worten. Das ist Beispiel 1. Und das letzte Beispiel, das zweite. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Wenn es zwei Sachen gibt, die Jesus von uns verlangt, nicht damit wir das Reich Gottes erwerben oder verdienen, aber damit wir seine Mitbürger, damit wir seine Zeugen sein dürfen, ist, arbeite an deiner Zunge und liebe die, die sich nicht selber helfen dürfen können. Waisen, Witwen, in anderen Texten sind es die Fremden. Es sind Menschen, die dir nichts zurückgeben können und deswegen umso mehr von uns geholfen werden sollen. Das ist das Gesetz, andere so zu behandeln, wie wir behandelt werden möchten. Dann, an jenem Tag, sind wir Schafe und nicht Böcke, auch wieder Matthäus, der uns das wieder klar macht. Und deswegen sind wir hier zusammengekommen, weil wir wissen, dass wir diesem Anspruch nicht genügen. Ich schaff's nicht. Aber wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir als Volk mit Gott sein Reich hier schon erleben dürfen und wollen, dann geht es darum, Wundertaten, toll, Prophezeiung, fantastisch, Dämonen austreiben, richtig toll, aber das Wichtigste, das Gesetz, ist andere so zu behandeln, wie wir behandelt werden möchten. Und Jesus wusste, dass das die Herausforderung war. Nächstes Jahr werden wir zusammen eine Predigtreihe, eine Predigtserie haben, wo es darum geht, im Tal mit Jesus zu sein, im Alltag mit Jesus das Leben zu erleben, gemeinsam und allein zu erleben. Aber bis dahin ist das Mahl des Herrn und bis zum letzten Tag das, was uns immer wieder daran erinnert, dass wir es nicht verdienen, an diesem Mahl teilzunehmen, aber wir sind dennoch eingeladen. Eingeladen, ihn zu feiern und eingeladen, auch besser zu leben, in einer Art und Weise, die ihn ehrt. Und somit beenden wir auf der Höhe mit Jesus. Und ich könnte mir keine bessere Möglichkeit vorstellen, das heute mit Kollegen zu machen. Heute werden Kollegen das Abendmahl verteilen und wir sind hier in der Marienhöhe sehr reich beschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben ehemalige und jetzige Kollegen, wir haben circa 14 hier auf der Marienhöhe. Nicht alle konnten hier mit dabei sein, aber heute wird das Abendmahl von denen, die ihr Leben teilweise oder vollkommen in verschiedenen Arten von pastoraler oder lehramtlichen Tätigkeiten Gott gewidmet haben. Und das ist auch ein riesiger Segen, den wir zusammen feiern dürfen. Möge Gott uns helfen, diese Momente zu nutzen und aus Hörern auch Handelnde zu Handelnde zu verwandeln. Möge sein Segen auf uns sein. Amen.